Sehr cool. Auch von mir ein herzliches Willkommen an euch alle. Ich freue mich sehr, euch alle, uns alle hier zu sehen. Und ich würde vor der Predigt noch bitten, dass Johannes uns den Predigttext einmal vorliest.
Genau. Wer möchte, kann Matthäus 5 mitlesen oder aufschlagen. Matthäus 5, Vers 1 bis 12.
Als Jesus die Menschenmenge sah, ging er auf einen Berg hinauf. Als er sich dorthin setzte, traten seine Jünger zu ihm und er öffnete seinen Mund und lehrte sie. Glücklich sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet, Trost empfangen. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde zum Besitz erhalten. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, deren Herz rein ist, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glücklich sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beleidigt und verfolgt und alles mögliche Böse über euch redet. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wird eure Belohnung groß sein. Genauso wurden ja auch schon die Propheten verfolgt, die vor euch waren.
Amen. In unserer Kooperation von EFG und Mosaik wollen wir uns darauf fokussieren, was uns im Kern verbindet. Und das sind genau die Lehren Jesu. Das, was Jesus all seinen Nachfolgern, all seinen Gemeinden auch heute noch zu sagen hat. Und deswegen starten wir heute eine neue Predigtreihe, die heißt Die Bergpredigt, das Grundgesetz der Christen. Denn die Bergpredigt, das war eine Predigt, eine Lehre von Jesus, die als Grundsatz und sozusagen als Quintessenz seiner Lehren bereits auf den ersten Seiten des Neuen Testaments steht. Wer wissen will, was Jesus so gelehrt hat oder wie er gedacht hat, der kann in der Bergpredigt fündig werden. Die Bergpredigt gilt für Jesu Jünger. Das steht hier in Vers 1, wo es heißt, seine Jünger traten zu ihm, als er anfing, sie zu lehren. Aber er hat sie auch ganz bewusst, ganz öffentlich vor allen Leuten gehalten. Das wird in Vers 2 so ein bisschen angedeutet, wo es heißt, er öffnete seinen Mund. Das heißt, er sprach laut und öffentlich. Die Bergpredigt ist eine Verpflichtung von Jesus an seine Nachfolger, an seine Jünger. Aber er wollte, dass diese Verpflichtung auch im Licht der Öffentlichkeit steht. Und deswegen hat Norbert diese Predigtreihe genannt, das Grundgesetz der Christen. Denn die Bergpredigt zeigt, wie ein Christ, wie ein Jünger von Jesus in dieser Welt leben soll, vor den Augen dieser Welt und nach welchen Grundsätzen er sich dabei verhalten soll. Denn in den nächsten Wochen werden wir allerdings noch sehen, dass Jesus hier auch einige völlig unmögliche Forderungen aufstellt. Grundsätze, die für uns fehlbare Menschen unmöglich zu halten sind. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo Jesus sagt, ihr sollt mit allen Menschen so umgehen, wie ihr wollt, dass sie mit euch umgehen. Wer von uns kann das schon? Immer. Es gibt eine andere Stelle, wo er sagt, ihr sollt euch keinerlei Sorgen um die Zukunft machen. Überhaupt keine. Oder eine andere Stelle, wo er sagt, wenn jemand dich verflucht, dann sollst du ihn segnen. Wenn jemand dich beleidigt, dann sollst du ihm freundlich antworten. Wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann sollst du ihm auch die andere hinhalten. Du sollst deine Feinde lieben meine Güte. Und das, der allerschlimmste Satz in der Bergpredigt eigentlich ist, wo Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, so wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist der Anspruch, so perfekt zu sein wie Gott selbst. Jesus gibt uns hier Grundsätze, die wirklich kein Mensch vollkommen einhalten kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, das auch zu betonen, dass es in der Bergpredigt halt nicht darum geht, Regeln für alle Menschen irgendwie allgemein aufzustellen, denn an diesen Vorgaben scheitert jeder von uns, sondern es geht darum zu zeigen, wie unser Leben aussehen kann, wenn Gott unser himmlischer Vater ist, wenn Jesus unser Anker im Leben ist und wenn der Heilige Geist in unserem Herzen lebt und uns erfüllt und uns von innen heraus anleitet und uns jeden Tag erneuert. Das sind nicht einfach Gesetze, die wir hier bekommen, die wir einhalten sollen, um Gott zufriedenzustellen, sondern es geht darum, dass Gottes Geist uns beschenken möchte und uns lehrt, wie das Leben in dieser Welt aussieht, wenn wir Gott wirklich völlig vertrauen. Heute starten wir in diese Predigtreihe, indem wir uns den Anfang der Predigt Jesu anschauen. Das sind die sogenannten Seligpreisungen. Und das heißt, dass Jesus hier die Frage stellt, wer kann eigentlich glücklich sein? Wer kann Jesu Meinung nach eigentlich mit seinem Leben wirklich zufrieden sein? Wem geht es eigentlich wirklich gut? Und eine Überraschung für uns ist, dass Jesu Lehre da ein bisschen anders ist als alles, was diese Welt kennt und für selbstverständlich hält. Schaut euch mal hier den ersten Satz an, den Jesus überhaupt sagt. Normalerweise denken wir Menschen ja, Leute sind glücklich, wenn sie geistlich reich sind, wenn sie viel vor Gott vorzuweisen haben. Und was Jesus hier sagt ist, glücklich sind die geistlich Armen. Diejenigen, die wissen, dass sie überhaupt nichts vor Gott vorzuweisen haben. Die wissen, dass sie als Bettler vor Gott treten und völlig auf seine Gnade angewiesen sind. Denn diese Leute, die werden erleben, dass Gott sie annimmt, dass er sie reich beschenkt. Und zwar nicht als Bettler, sondern als seine Kinder, als Erben seines Reiches. Das Reich der Himmel gehört ihnen, sagt Jesus. Nicht denen, die von sich selbst überzeugt sind, reich zu sein im Geist, gut vor Gott dazustehen, sondern denen, die einfach mit leeren Händen vor Gott treten und demütig auf seine Gnade hoffen. Das heißt Christsein. Christsein bedeutet, immer wieder neu vor Gott zu treten. Und zwar genau so, wie wir sind. Auch mit unserer geistlichen Armut. Auch mit unseren völlig zerbrochenen Herzen. Wenn wir so vor Gott auf die Knie fallen, dann werden wir erleben, dass Gott uns aufhebt, dass er uns in den Arm nimmt, dass er uns als Kinder wirklich annimmt. Dieses vom Bettler zum König, vom niedrigsten Sklaven zum größten Herrscher, das ist das, was Josef im Alten Testament tatsächlich einmal durchgemacht hat. Und das ist das, was auch jeder Mensch erlebt, der sich darauf einlässt, mit seiner geistlichen Armut vor Gott zu kommen und ihn um seine Gnade anzuflehen. Und das ist wahres Glück in Jesu Augen. Und dann geht es genauso crazy auch noch weiter. Normalerweise würden wir ja denken, glücklich sind Menschen, die nie Probleme haben, die immer beschwingt und mit einem breiten Grinsen im Gesicht durchs Leben laufen können. Und Jesus sagt hier, glücklich sind die Trauernden. Denn nur wer trauert, der kann auch Trost erfahren. Nur wer trauert, der kann auch am eigenen Leib erfahren und erleben, was es bedeutet, was es eigentlich wirklich bedeutet, dass Gott bei uns ist, dass er uns nicht alleine lässt. Wer mit sich selbst und mit dieser Welt völlig am Ende ist, der kann erfahren, was es bedeutet, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Wenn wir wirklich einmal ehrlich genug sind, einzugestehen, ich kann einfach nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr weiter, dann ist genau das der Punkt, wo Gott uns auf seine Arme nimmt und uns weiterträgt. Und das gibt uns auch eine wirklich lebendige, eine wirklich ewige Hoffnung, einen wahren Trost im Leben und im Sterben. Denn wenn du in deinem Leid und in deiner Trauer zu ihm kommst, dann wird er dir auch eine neue Gewissheit zusprechen. Die Gewissheit, dass du einmal eine Zeit erleben wirst, in der Gott allem Leid ein Ende bereiten wird. Oder normalerweise denken wir ja auch, wenn man Glück im Leben haben möchte, dann muss man es sich nehmen. Möglichst mit Gewalt. Wer wirklich Erfolg haben will, der muss darum kämpfen, sich sein Recht nehmen. Und Jesus sagt hier, glücklich sind die Sanftmütigen. Sanftmütige, das sind Leute, die freundlich und friedlich bleiben, egal was passiert. Menschen, die lieber Unrecht erleiden, als selbst Unrecht zu tun. Und Leute, die auf Gewalt verzichten und lieber sich selbst und ihre eigenen Rechte freiwillig zurückstellen. Der Weg von Jesus, das ist der Weg des Kreuzes, nicht des Schwertes. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, als sie ihn später wirklich einmal gewaltsam in Schutz nehmen wollten, hat er gesagt, wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Jesus selbst hat ganz anders gehandelt. Er hat auf sein Recht verzichtet. Er hat nicht gekämpft, als er in Gefahr war. Er hat keine Gewalt angewandt, obwohl das wirklich sein gutes Recht gewesen wäre. Sondern er hat in wahrer Sanftmut gehandelt. Er hat sich unschuldig verurteilen lassen. Er hat sich unschuldig schlagen lassen, foltern lassen, sogar töten lassen. Und er hat noch im Sterben für die Menschen gebetet, die ihm gerade Nägel durch seine Hände und Füße getrieben haben. Das ist unser Vorbild. Nicht die großen Revolutionäre dieser Welt, auch nicht die großen Herrscher, die große Kriege geführt haben. Unser Herrscher, das ist der König, dessen Krone aus Dornen bestand. Denn der Erfolg, der kommt nicht durch Gewalt, nicht durch Kampf, sondern alleine durch Gottes Geist. Jesus spricht hier eine großartige Prophetie aus. Er sagt, es wird einmal eine Zeit geben, in der die Sanftmütigen tatsächlich siegen werden, in denen sie es sein werden, denen die Erde gehören wird. Denen, die unterdrückt werden und die trotzdem auf Rache verzichten. Und nicht mehr denen, die sich die Erde mit Gewalt nehmen, so wie es jetzt ist. Denn Gott stellt sich hinter diejenigen, deren Herz auf ihn alleine gerichtet ist. Deswegen kann ein stilles Gebet diese Welt tatsächlich manchmal stärker verändern, als einen Krieg zu führen. Ganz wichtig dabei ist natürlich, Jesus lehnt jetzt nicht ab, dass wir uns für die Unterdrückten einsetzen sollten. Ganz im Gegenteil, das ist ihm sehr wichtig. Und das sagt er auch hier in seinem nächsten Satz. Aber auch der ist wirklich komisch. Normalerweise denken wir ja, die Leute sind glücklich, die sich um gar nichts kümmern müssen, die am besten überhaupt nichts an sich heranlassen. Und Jesus sagt, glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Diejenigen, deren Herz zerbricht, weil sie sich so sehr nach Gottes gerechter Herrschaft sehnen in dieser Welt und vor allem auch in ihrem eigenen Leben. Denn Jesus verspricht, dass diese Sehnsucht wirklich einmal Erfüllung erfahren wird. Es wird einmal eine Zeit geben, in der das Verlangen nach Gerechtigkeit gestillt sein wird. Es wird eine Zeit geben, in der wahre Gerechtigkeit herrscht. Sowohl in uns selbst, in unseren eigenen Herzen, als auch in der Welt um uns herum. Glücklich ist der, der sich danach ausstreckt, Gottes Gerechtigkeit zu sehen. Denn es wird eine Zeit geben, wo seine Hoffnung erfüllt sein wird. Es wird eine Zeit geben, wo er erleben wird, dass sein Einsatz nicht umsonst gewesen ist. Oder normalerweise würden wir auch denken, Menschen sind dann am glücklichsten, wenn sie von nichts belastet werden. Wenn sie sich nicht um die Sorgen und Nöte anderer Leute kümmern müssen, wenn sie sich keinen Stress machen wegen der Ängste anderer. Aber an dieser Stelle sagt Jesus, glücklich sind die Barmherzigen. Diejenigen, die tiefes Mitgefühl haben mit denen, die Not leiden. Die sich anderen Menschen liebevoll zuwenden und ihnen helfen. Denn sie werden erleben, dass Gott sich auch ihnen zuwendet. Unser Gott ist ja nicht ein Eisberg, kalt und hart, sondern er ist ein lebendiger Gott, dessen Herz für Menschen brennt. Wirklich glücklich sind diejenigen, die als Gottes Kinder diese Barmherzigkeit Gottes auch widerspiegeln. Denn sie werden erfahren, dass Gott ebenso liebevoll auch mit ihnen umgeht. Und normalerweise würden wir ja auch denken, wer glücklich sein will, der muss ein bisschen egoistisch sein. Er darf nur darauf achten, möglichst viel Spaß im Leben zu haben. Und zwar egal, wie unmoralisch er sich damit verhält oder egal, wie rücksichtslos das anderen Menschen gegenüber ist. Jesus sagt, glücklich sind die, deren Herz rein ist. Diejenigen, die nicht nur aufrichtig handeln, die nicht nur aufrichtig denken, sondern die auch mit ihrem ganzen Herzen ein aufrichtiges Verlangen haben, Gottes Heiligkeit auszudrücken. Diejenigen, die sich mit ihrem ganzen Leben Gott hingeben, ihm, dem allein Heiligen, der alleine auch uns Menschen heilig machen kann, mit seiner Heiligkeit anstecken kann. Wer sein eigenes Herz vom Herzen Gottes berühren lässt und sich verändern lässt, dem gilt hier eine wirklich großartige Verheißung. Er wird Gott sehen. Normalerweise würden wir auch denken, Glück, das ist etwas, was man sich mit Gewalt nehmen muss. Unsere Welt verändert sich doch durch Umsturz und Kriege am ehesten, durch Revolutionen oder durch Terror. Da sagt Jesus, glücklich sind die Menschen, die sich um Frieden bemühen. Diejenigen, die sich nicht mit hineinziehen lassen in den Strudel aus Unfrieden, den unsere Welt kreiert, sondern die sich am Frieden festklammern Die allerschlimmsten Zeiten in der Weltgeschichte sind tatsächlich immer dann angebrochen, wo die christliche Kirche diesen Grundsatz verlassen hat und angefangen hat, ausgerechnet im Namen Jesu selbst zum Schwert zu greifen. Dann gab es Kreuzzüge, die in furchtbaren Katastrophen endeten. Oder dann gab es Hugenottenkriege mit ihren grausamen Blutbädern. Oder den 30-jährigen Krieg, der ein Drittel der europäischen Bevölkerung ausgelöscht hat. Dazu hat Jesus seine Gemeinde nicht gegründet, sondern er preist diejenigen Menschen glücklich, die Täter des Friedens sind. Der sich für den Frieden einsetzt, der führt nämlich so im Kleinen das fort, was Gott im Großen schon für uns getan hat. Als Gott am Kreuz einen ewigen Frieden zwischen sich selbst und der Welt aufgerichtet hat, da hat er uns dazu aufgerufen, seinem Vorbild zu folgen. Deswegen nennt Jesus diejenigen Menschen, die sich um Frieden bemühen, Gottes Kinder, Gottes Söhne und Töchter. Oder normalerweise würden wir auch denken, wer hoch angesehen ist, der ist doch glücklich. Wenn die Menschen dich bewundern und respektieren, dann hast du Lebensglück gefunden. Und Jesus sagt, glücklich sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Diejenigen, die sich nicht vom Weg der Gerechtigkeit zurückziehen, sobald es schwierig wird, sondern die bereit sind, den höchsten Preis zu zahlen, um Gottes Gerechtigkeit wirklich treu nachzufolgen. Die sich nicht wie so ein Wetterhahn mit jedem Wind drehen, sondern die treu an dem festhalten, wovon sie wissen, dass es gut und richtig ist. Ihnen gilt, wenn ihr das hier seht, genau die gleiche Verheißung wie in Vers 3. Gott wird sie aufnehmen als Erben seines Reiches. Solche Leute sind es nämlich, die Gott in seinem Reich haben möchte. Dann zum Schluss sagt Jesus noch einmal etwas ganz Ähnliches, aber diesmal spitzt er es zu auf seine Jünger. Und auch da ist es so, normalerweise denken wir Christen, wir Jünger Jesu, ja, wir sind zufrieden, wenn man uns in Ruhe lässt, wenn niemand uns etwas Böses will, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der die Kirche respektiert ist und wenn man angesehen ist, weil man Jesus nachfolgt. Und in dieser Situation sagt Jesus, glücklich seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beleidigt und verfolgt und alles mögliche Böse über euch redet. Diejenigen, die um Jesu willen leiden, die sind wirklich glücklich. Die haben wirklich Grund zu jubeln und zu tanzen, denn egal, was mit ihnen geschieht, es gibt eine Sache, die ihnen nichts und niemand wegnehmen kann, und das ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Grund, warum Paulus und Silas im Gefängnis saßen und Lobpreislieder gesungen haben. Oder das ist der Grund, warum Asaf auch im Psalm 73 singt, selbst wenn mein Körper und meine Seele verschmachten, Gott bleibt der Fels meines Herzens und mein Erbteil für immer. Das kann uns niemand nehmen, egal wie Menschen uns behandeln. Wenn wir um Jesu willen beleidigt werden, dann segnen wir. Wenn wir um Jesu willen verfolgt werden, dann halten wir es aus. Und wenn wir erleben, dass uns um Jesu willen alles mögliche Böse nachgesagt wird, dann antworten wir freundlich. Und dabei können wir uns sogar freuen. Denn wir wissen, Gott wird es uns vergelten, wenn wir so handeln. Denn er ist und er bleibt der Fels unseres Herzens und unser Erbteil für immer. Wenn wir hier lesen, wie Jesus das wahre Glück definiert, dann fällt mir immer wieder auf, dass er dabei einen völlig anderen Fokus hat, als wir das normalerweise haben. In unserer Welt wird Glück eigentlich immer als eine Reihe von guten Umständen definiert. Also zum Beispiel, wenn man gesund ist, dann ist man glücklich. Wenn man krank ist, dann fehlt einem etwas zum Glück. Oder wenn man Geld hat, ist man glücklich. Wenn man Geld verliert, ist man unglücklich. Und es gibt Hunderte und Tausende von solchen Umständen und Faktoren, die in dieser Welt unser Lebensglück beeinflussen. Das ist der Grund, warum Menschen so sehr nach dem Glück streben, warum Menschen sich auch danach sehnen, irgendwie zum Beispiel reich zu sein oder beliebt zu sein oder schön zu sein oder sportlich zu sein, weil sie meinen, wenn ich das erst habe, wenn diese Umstände passen, dann finde ich wahres Glück. Aber Jesus sagt hier, es gibt nur einen einzigen Faktor, von dem wahres Glück abhängt. Und das ist einzig und allein unsere Beziehung mit Gott. Nicht die sind glücklich, die alles haben, sondern die, die sich mit all ihrem Mangel auf Gott werfen und ihm Vertrauen schenken. Denn unser Gott ist und bleibt uns zugewandt. Er steht uns zur Seite, in jeder Situation, in allen Umständen. Und deswegen ist unser Glück überhaupt nicht von den Umständen abhängig, sondern einzig und allein von ihm. Ich sage das, weil es in unserer Mitte gerade einige Leute gibt, die durch wirklich sehr schwierige Lebensumstände durchgehen. Viele von uns sehnen sich gerade voller Verzweiflung danach, dass die schreckliche Lage im Iran sich endlich bessert und dass das iranische Regime endlich aufhört, das eigene Volk abzuschlachten. Aber wenn wir darunter leiden, dann dürfen wir wissen, dass Jesus eine Verheißung für uns gegeben hat. Wenn er sagt, glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden einmal die Erde besitzen. Da einige von uns gehen gerade auch durch tiefe Trauer. Letztens ist die Mutter von Diana gestorben und gerade diese Woche ist Corinnas Schwester Verena verstorben. Unser Schmerz ist groß. Aber in allem Schmerz gilt die Zusage von Jesus auch für uns. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost empfangen. Oder manche von uns erleben auch gerade, dass sich unsere Freunde und unsere Familien von uns abwenden, weil wir in Jesus Christus glauben. Manche von uns haben sogar erlebt, dass sie ihre geliebte Heimat verlassen mussten, weil sie als Christen verfolgt wurden. Aber egal, was Menschen uns Schreckliches antun können, das Versprechen von Jesus gilt auch uns. Glücklich sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Wir haben eine andere Heimat, eine neue Heimat. Was Jesus hier lehrt, das ist völlig anders als alles, was man jemals auf dieser Welt hört. Aber es ist die Wahrheit. Ich habe das selber ausprobiert. Und ich kann das euch bestätigen, unser Lebensglück hängt nicht von irgendwelchen Umständen ab, egal von welchen, sondern es hängt einzig und allein daran, dass wir wissen, dass Gott bei uns ist, dass er uns zur Seite steht. und dass er uns eine wahre und eine lebendige Hoffnung schenkt. Für jetzt und für immer. Amen.